Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Ehefrauen waren auch da, haben aber nichts gesagt.
Die Männer hatten das Wort. Auch auf den Treffen der Gruppe 47, der fortschrittlichen Schriftsteller, die nach dem Krieg eine neue deutsche Literatur begründeten. Mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches war offensichtlich geworden, in welche tiefe Krise auch das literarische Leben Deutschlands in der NS-Diktatur gestürzt war. Viele Autoren waren verfolgt worden. Viele waren emigriert, andere verstummt, die Verbindungen zur ausländischen Literatur abgerissen. Die Wende leiteten die unbekannten Literaten ein, die sich am 6. und 7. September 1947, also vor 75 Jahren, zusammenschlossen. Die Gruppe 47 wandte sich inhaltlich und stilistisch gegen den restaurativen Mief der Adenauerzeit, was eben nicht in jeder Hinsicht gelang. Terry Albrecht zur Entwicklung der Gruppe 47 und der Rolle der schreibenden Frauen dabei.
Die Anfänge waren eher im Verborgenen. Aus heutiger Sicht ist es verblüffend, wenn man sich das genauer anschaut. In den 50er Jahren spielte die Gruppe 47 eigentlich noch kaum eine Rolle im allgemeinen Literaturbetrieb der Bundesrepublik. Erst Ende der 50er Jahre änderte sich das. Also die ersten 10 Jahre der Bundesrepublik war die Gruppe 47 eine Versammlung von unbekannten, am Rand stehenden Autoren, die in der Öffentlichkeit eher belächelt wurden, vor allem in der dominierenden Öffentlichkeit. Es sind Namen, die man heute fast schon vergessen hat. Also der damalige Literaturpapst war Friedrich Sieburg und Rudolf Alexander Schröder, ein religiöser Dichter.
Sagt der Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler Helmut Bötiger. Die Literatur in Westdeutschland war in den Nachkriegsjahren stark geprägt durch pathetische Schreibweisen, dominiert durch Autoren wie Hans Egon Holthusen oder Frank Thies, der die Abschaffung der Demokratie propagierte. Diese Autoren landeten mit ihren Büchern Publikumserfolge, standen aber nicht für einen Neuanfang, auch weil sie die Zeit des Nationalsozialismus zu verdrängen suchten.
Die dominierenden Autoren der frühen bis Ende der 50er Jahre in der Bundesrepublik waren 50- bis 70-jährige Autoren, die sich selber einer sogenannten inneren Emigration im Nationalsozialismus zurechneten, was nicht in allen Fällen stimmte, wahrscheinlich eher in den seltensten Fällen, und die schon im Nationalsozialismus als Schriftsteller agiert haben. Das war eigentlich ein Generationenkonflikt.
Das Vorhaben der Gruppe 47? Nüchtern und klar sollte die Sprache sein, als einzig vorstellbare Antwort auf die Katastrophe von Faschismus und Krieg. Im September 1947 fand das erste Treffen der Gruppe 47 am Bannwaldsee in Allgäu statt. Eine Gruppe junger, völlig unbekannter Schriftsteller. Darunter Wolf-Dietrich Schnurre, Günter Eich und Heinrich Böll.
Konsens war, dass sie wirklich mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben wollten, dass sie danach fragten, wie kann eine Literatur nach dieser deutschen Katastrophe überhaupt aussehen? Und das Interessante ist, dass die Gruppe gegründet wurde von Hans-Werner Richter, der in erster Linie ein politischer Journalist war. Und als politischer Journalist hat er die Zeitschrift Der Ruf gegründet und einige Zeit lang betrieben. Und die amerikanische Besatzungsmacht hat ihm die Herausgeberschaft dieses Ruf entzogen, weil er für ein neutrales Deutschland zwischen den Blöcken eintrat. Und als Reaktion darauf verlegte sich Hans-Werner Richter auf die Literatur und versuchte dann durch literarische Diskussionen eine demokratische Diskussion in der Bundesrepublik einzuführen.
Das kam gut an. Immer mehr Autoren folgten den ein- oder zweimal im Jahr ausgesprochenen Einladungen Richters. Die meisten dieser jungen Autoren waren Kriegsheimkehrer oder kamen aus der Kriegsgefangenschaft. Die Gruppe 47, das war vor allem eine Versammlung von Männern, geprägt durch ihren Blick auf die Welt und die Literatur, sagt Wiebke Lundius. Die Marburger Literaturwissenschaftlerin hat die Bedeutung der Frauen in der Gruppe 47 untersucht. Dass Männer tonangebend in der Gruppe waren, war nur konsequent, sagt sie. Schließlich gab es damals auch wesentlich mehr Autoren als Autorinnen.
Hans-Werner Richter war der absolute Boss. Er hat eingeladen und er hat sich auch dieses Ritual ausgedacht. Dort war es dann das Ritual, dass man sich hinsetzte nach vorne und seine Geschichte, Gedichte, seine Literatur vorlas, und die wurde dann im Anschluss von den Anwesenden, zunächst erstmal nur Autoren, später dann auch Kritikern, wurde die dann kritisiert. Es saßen da im Wesentlichen Männer im Publikum, die Ehefrauen waren auch da, haben aber nichts gesagt, und vor allen Dingen die Kritiker waren natürlich im Wesentlichen, die Literaturkritik ist ja bis heute im Wesentlichen männlich.
Die Idee war eine Art Werkstattgespräch, in dem man sich miteinander bespricht, um anschließend im öffentlichen Rahmen weiter zu diskutieren und einen Preisträger der jeweiligen Tagungen zu bestimmen. Zudem nahmen immer mehr Literaturkritiker wie Hans Meyer oder Marcel Reich-Ranitzky an den Treffen teil. Die dominierenden Themen in den Anfangsjahren waren die sozialen Verhältnisse wie Armut, Hunger, aber auch die Schuldfrage für das Geschehen im Zweiten Weltkrieg. Zu den wenigen von Hans-Werner Richter eingeladenen Frauen gehörte Ilse Eichinger, eine Österreicherin, die als Halbjüdin einen großen Teil ihrer Familie in Konzentrationslagern verloren hatte. Für die Sprachlosigkeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der deutschen und österreichischen Gesellschaft zu beobachten war, fanden neben Heinrich Böll besonders Ilse Eichinger literarische Entsprechungen.
Sie hat in ihrem ersten Buch Die größere Hoffnung davon geschrieben. Das war völlig neu in der Gruppe 47, dass man eine Betroffene, eine Person jüdischen Glaubens eingeladen hat. Und dann kam ihre damals noch unbekanntere Freundin Ingeborg Bachmann, die waren sehr stark literarisch auch befreundet, auch zur Gruppe 47. Und das war wirklich in jeder Hinsicht neu, habituell neu, literarisch neu. Die waren jung, sie waren eben auch keine Männer, keine Kriegserfahrung. Und das war das Besondere, sie haben beide einen Preis bekommen. Und das war natürlich wirksam auch für die Gruppe 47. Mit einmal stand die Gruppe 47 natürlich in der Öffentlichkeit auch anders da, mit zwei Preisträgerinnen, Jung und andere Literatur aus Österreich verkörpernd. Das war natürlich ein ganz großer Cut zu denjenigen, die ja vorher waren, Böll, Eich, Hans-Werner Richter.
Ein kürzlich erschienener Briefwechsel zwischen Eichinger und Bachmann gibt nun einen genaueren Einblick in diese enge Dichterinnenfreundschaft und spiegelt auch ihr Wirken innerhalb der Gruppe 47.
Der zeigt genau diese beiden unterschiedlichen Lebenswege, als Ilse Eichinger sich aus der literarischen Öffentlichkeit eher zurückzog, eine stille Autorin war, die die Öffentlichkeit eher mied, und Ingeborg Bachmann stand im Rampenlicht der Öffentlichkeit als eine geheimnisvolle lyrische Diva. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Literarisch sind die beiden auf derselben Ebene in der Aufnahme der Moderne in den 50er Jahren.
Stellt Helmut Bötiger fest. Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann, zwei intellektuelle Dichterinnen, das war exotisch in der Literaturmännerwelt. Zudem war für Eichinger und Bachmann die Teilnahme an den Treffen der Gruppe 47 von Erfolg gekrönt, was von anderen teilnehmenden Autorinnen, die im Laufe der nächsten Jahre eingeladen wurden, nicht behauptet werden kann.
Wenn wir in die spätere Zeit dann gucken, ist es so, dass zum Beispiel Gabriele Wohmann sagt, die Gruppe 47 hat mir gar nichts gebracht für meinen literarischen Erfolg. Also viele Frauen sind dort aufgetreten, auch später noch, auch diejenigen, die dann auch noch bekannt geworden sind. Aber die meisten Frauen sagen in ihrer Nachschau, dass die Gruppe 47 nicht wirksam war für sie. Wir müssen ja insgesamt sagen, dass Literatur von Frauen längst nicht die Wirksamkeit gehabt hat, die sie heute hat.
Auch bei den Literaten, die sich für fortschrittlich hielten, stand bei den weiblichen Kolleginnen wesentlich stärker die Person, die Ausstrahlung im Fokus der Wahrnehmung, hinter der der Stellenwert ihrer literarischen Arbeiten zu verschwinden drohte. Etwa bei der stets mit langgezogenem, schwarzen Liedstrich auftretenden Gisela Elsner.
Ich war also bei ganz wenigen Hochzeiten Trauzeuge. Wenn man bedenkt, wie viele Hochzeiten in einem Jahr nur auf der Welt, nein, lieber nicht, wie viele Hochzeiten allein nur heute und in dieser Stadt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich wäre bei allen. Das heißt, ich weiß auch nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine.
Gisela Elsner ist in der Rückschau und über die Gruppe 47 als sehr provokativ und sehr übertrieben auch in ihrer Literatur dargestellt worden. Aber wenn man sich die Fotos anschaut, wird das gar nicht so wirken. Renate Rasp zum Beispiel, auch Gabriele Wohmann, also der hat man dann gesagt, ja, die Apartheid ihres Auftritts, die Person wird beschrieben mit Adjektiven, die sich auf ihren Körper bezogen und gar nicht sehr, sehr auf ihr Werk. Wenn wir zum Beispiel jetzt Günter Grass sehen, als den zweiten großen Vertreter ab Ende der 50er Jahre, würde man ja auch nicht als erste schreiben, dass er einen Schnauzbart hatte und dass er sehr männliches Auftreten hatte.
1958 las Günter Grass einen Auszug aus seinem noch nicht veröffentlichten Roman Die Blechtrommel und erhielt dafür den Preis der Gruppe 47. Das Nachsehen hatte die junge Autorin Ruth Rehmann, deren Lesung aus ihrem Roman Illusionen ebenfalls sehr gelobt worden war. Sie wurde aber keine Preisträgerin und verschwand anschließend aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Erst dieses Jahr ist das Buch wieder neu aufgelegt worden.
Wenn man Illusionen jetzt liest, muss man sagen, man müsste eigentlich die Literaturgeschichte ein bisschen umschreiben. Man müsste Ruth Rehmann wirklich in einem Atemzug mit diesen großen Romanen wie Billard um 21:30 von Heinrich Böll, Uwe Jonssons Debüt Mutmaßungen über Jakob lesen und nennen,
sagt der Literaturkritiker Helmut Bötiger. Zugleich aber hat die Lesung aus der Blechtrommel und die Preisvergabe an Günter Grass der Gruppe 47 eine nationale, ja sogar internationale Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit verschafft, die bis dahin nicht von der westdeutschen Gegenwartsliteratur ausging. Der Stellenwert der Gruppe 47 änderte sich. Von einem kleinen Kreis Interessierter hin zu einem in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen Veranstaltung, die auch im Radio übertragen wurde, wie die Lesung einer dadaistischen Groteske von Helmut Heißenbüttel.
Wenn wer wen trifft und was der dann sagt, wenn wer wem begegnet und dann sagt er was, wenn wer wen wie nennt, wenn ein kalter Krieger einen kalten Krieger trifft und kalter Krieger sagt, wenn ein alter Nazi einen alten Nazi einen alten Nazi nennt, wenn ein Intellektueller einen Intellektuellen einen alten Nazi nennt.
Die meisten Lesungen waren nicht so unterhaltsam wie die Heißenbüttels. Doch hatten die Übertragungen weitreichende Folgen für die Literaturlandschaft der frühen Bundesrepublik.
Die Gruppe 47 hat im Grunde den Literaturbetrieb im heutigen Sinn erfunden. Und dazu gehört auch, dass wie ein Autor oder eine Autorin sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Tagungen der Gruppe 47 wurden in den 60er Jahren immer mehr zu einem Schaulaufen für die jungen Autoren. Und das war etwas ganz Neues. Die Blechtrommel war ein literarisches Ereignis. Und daraufhin war jedes Jahr die Tagung der Gruppe 47 ein Literaturbetriebsereignis und da entwickelten sich die Mechanismen, wie der Literaturbetrieb funktioniert, dass es auch auf so Marketing-Elemente ankommt.
Einer der letzten noch lebenden Teilnehmer der Gruppe 47 ist der Lyriker Jürgen Becker. Er beschreibt, wie er als experimentierfreudiger Autor 1960 zum ersten Mal eingeladen wurde und mit seiner Lesung auch die ästhetischen Gewohnheiten der Texte durchbrach.
Da hatte ich angefangen, an den Feldern meinem ersten Buch zu schreiben. Na gut, das war nicht das, was in der Gruppe so bekannt und vertraut war, die Art, wie ich damals schrieb. Also man nannte es experimentelle Schreibweise. Und es gab dann auch ziemlich viel Kontroverse darüber. Trotzdem, Richter hat mich nach wie vor bis zuletzt eingeladen. Und schließlich bin ich dadurch auch zum Verlag gekommen. Hans Magnus Enzensberger, der damals bei Surkamp Lektor war, nicht der nahm die Texte gleich mit und ja, dadurch war ich nun beim Surkamp-Verlag. Ich habe da viel gelernt, sehr viel Kollegialität, eine Art von Kollegialität, die ich später nicht mehr gefunden habe. Respekt vor dem, was ein anderer macht, selbst wenn es was völlig Gegensätzliches war, das habe ich dann später ein bisschen vermisst, nicht so dieses Stammlokal, in das man hineinging und traf dort Kollegen oder Freunde, auch Feinde natürlich, man hat sich auch furchtbar gestritten.
Die Gruppe 47 fand in den späten 60er Jahren ihr Ende, weil der Literaturbetrieb sich weiterentwickelte und weil ihre hierarchische und patriarchalische Organisationsstruktur nicht mit der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt halten konnte. Die aufkommende Studentenbewegung und die Kulturrevolution 1968 stand für andere Werte, meint Wiebke Lundius.
Es hatte sich ein bisschen überlebt, diese Art und Weise miteinander umzugehen. Das gab ja auch dann neue Hierarchien. Es gab die Kritiker, die meisten Kritiker, und da ist die männliche Form einfach zutreffend, sind alles erfolgreiche Literaturkritiker geworden. Dann hat man ein festes Schema, allein mal von der Art, wie das abläuft, ein festes Schema mit festen Positionen, etablierten und sich etablierenden Literaten und Kritikern, die meinen dann beurteilen zu können, was ist richtig. Was ist gut, und mit einem Federstrich werden da Dinge weggewischt. Ich glaube, dass ich das komplett überlebt hatte und dass es richtig war, dass die Kritik kam, zu sagen, das gibt es so nicht mehr, weil es auch sehr patriarchal angelegt war.
Zudem entwickelte sich in der Bundesrepublik unter dem Einfluss der französischen feministischen Literaturbewegung und der 68er-Bewegung eine neue Form weiblichen Schreibens. Das markierte einen Bruch mit der Tradition der Gruppe 47. Diese Autorinnengeneration fühlte sich hier nicht mehr vertreten. Helmut Bötiger sieht die Gruppe 47 als einen abgeschlossenen Teil der westdeutschen Literatur der Nachkriegszeit, der zwar Strukturen angeregt hat, die bis in die heutigen Literaturveranstaltungen reichen, etwa der Ingeborg-Bachmann-Preis, aber vor allem aus seiner Zeit der Entstehung vor 75 Jahren gesehen und bewertet werden muss.
Die Gruppe 47 hatte Ende der 60er Jahre ihre historische Rolle erfüllt. Das ist eine einzigartige Situation, dass in der Literatur eine politische Opposition existierte, dass in der Literatur auf den Tagungen der Gruppe 47 über Themen gesprochen wurde, die eigentlich ins Parlament gehört hätten. Ich sage nur Auschwitz-Prozess, Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die Notwendigkeit einer neuen Ostpolitik und im Vorfeld der 68er-Bewegung das Benennen der Kontinuität des Nationalsozialismus. Und es war eine Sonderkonstellation, die unwiederholbar ist, dass die Literatur auch eine politisch-moralische Funktion haben konnte. Das ist in der heutigen Zeit so gar nicht mehr denkbar.